So, zur Fortsetzung unseres etwas langwierigen Unternehmens. Ich habe Sie schon ein bisschen um Geduld gebeten am Anfang des Semesters, dass wir nicht gleich mit Kant beginnen. Darum habe ich ja auch diese Lektüre vorher empfohlen, die uns erst hinführen soll auf Kant. Die Leute, die sich bei Kant schon auskennen, werden dann bei dem, was ich vor Kant bespreche, schon viele Hinweise wittern können, die ich auf Kant mache. Also das ist schon ganz abgestimmt auf das, was wir bei ihm dann behandeln werden. Ich bringe eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich habe Sie in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts geführt, vor allem zu den Versuchen von Francis Bacon und René Descartes, eine neue Wissenschaft auf die Beine zu stellen. Das Interesse, das dahinter steht, wie wir gesehen haben, ist die Hinwendung zum diesseitigen Wohlergehen, sowohl der eigenen Person als auch aus edlem Ehrgeiz, wie Bacon sagt, Wohlergehen der ganzen Menschheit. Also jedenfalls die Wendung von der Jenseitsorientierung zum Diesseits, die sich eben im Laufe des Mittelalters und im Umkippen zur Neuzeit angebahnt hat. Das hat sich aus den Zitaten, die ich Ihnen gebracht habe, von Descartes und Bacon ganz deutlich ergeben. Und wir haben auch gesehen, dass die Wissenschaft, die hier angestrebt wird, eine solche ist, die direkt in die Dinge eingreifen kann. Also zum Wohl der Menschen die Dinge so verändern, dass sie zweckmäßig für uns gestaltet sind. Das Schlagwort von Francis Bacon, Wissen ist Macht, soll dann heißen, wenn wir über die Ursachen der Ereignisse, der Geschehnisse, bestimmter Zustände von Gegenständen Bescheid wissen, dann können wir diese Zustände und diese Ereignisse auch selbst ganz gezielt hervorbringen. Ja, wir müssen nur wissen, wie es zu machen ist, wie es funktioniert. Und dann können wir die Macht der Menschen steigern und damit eben möglicherweise auch die ganze gesellschaftliche Situation und das Wohl der gesamten Menschheit steigern. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass hinter diesem Kristallisationspunkt einer neuen Wissenschaft ein komplexer historischer Umschwung steht. Ich habe Sie auf die technischen Neuerungen hingewiesen, auf die Verbindung dieser technischen Neuerungen mit dem Aufschwung von Gewerbe und Handel, zugleich mit dem immer mehr zunehmenden geldwirtschaftlichen Aspekt der Ökonomie. Die Ökonomie organisiert sich durch und durch als Geldwirtschaft und alles das zusammen bringt das Bürgertum immer mehr in den Vordergrund. Die Machtverhältnisse verändern sich zugunsten des Bürgertums. Das ist natürlich ein langer Prozess, aber im Nachhinein sieht man ab, dass es sich damals schon ganz deutlich angebahnt hat. Wir haben also von daher dann die Frage gestellt, jetzt einmal abgesehen von den moralischen Bedingungen, die mit der Anwendung der neuen Wissenschaft verbunden wären, dass man sich auch wirklich zum Wohl der Menschheit einsetzt, ne, haben wir dann eher die theoretische Frage gestellt, wie ist es denn möglich, diese Wissenschaft als solche zu fundieren, wie kann sie uns denn zu Wahrheit und Gewissheit führen? Und von dort her haben wir uns dann Descartes zugewendet, der von sich selber berichtet in diesem Diskurs, die Büchlein, das ich Ihnen auch angegeben habe als Lektüre, wie er durch seine damals ausgezeichnete Schulausbildung eher skeptisch gegenüber der Wissenschaft geworden ist, wie er sich dann mehr in die Aufgaben des Alltagslebens oder auch des Kriegslebens gestürzt hat, viele Reisen gemacht hat und trotz allem nicht zu einer wirklichen Einsicht über Wahrheit und Gewissheit gekommen ist. Und dann hat er den Schwenk zurück ins eigene Bewusstsein gemacht. Und man könnte es geradezu vergleichen mit dem platonischen Höhlengleichnis. Und dieser Schwenk, man wendet sich zurück von den bloßen scheinbaren Erkenntnissen, dreht sich um und geht hinaus aus der Höhle, um die wahre Welt zu erleben. Und dieser Schwenk hat für Descartes bedeutet, ich studiere in mir selbst. Und baue aus der Einheit meines Bewusstseins systematisch und konsequent eine neue Wissenschaft auf. Jetzt geht es darum, wie wir zu dieser neuen Wissenschaft kommen. Nicht? Es geht auch um die Fundierung dieser Wissenschaft. Aber es schon vom Titel dieser kleinen Schrift hier, Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der Suche nach der Wahrheit in den Wissenschaften, ne, geht es darum, auch diese Methode zu finden. Die Abgrenzung haben wir gesehen schon in der Terminologie, Meditation ist die prima Philosophia, nicht? Also die Abgrenzung gegen Aristoteles, auch bei Bacon im Novum Organon, ne, das sind Gegenüberstellungen gegenüber den Ansprüchen des Aristoteles. Die Abgrenzung ist eine auch insgesamt gegen die christlich-scholastische Philosophie, ne, die ja mit Aristoteles eng verbunden war. Und die Frage ist jetzt, was unterscheidet überhaupt die Wissenschaft von der subjektiven Meinung? Da ist noch ein Sessel, wenn jemand braucht. Ich stelle ihn zur Verfügung. Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Meinung. Die Meinung ist eben diktiert von persönlicher Sichtweise, von subjektiven Interessen, und auch wenn viele Meinungen zusammenspielen, haben wir es nur mit konventioneller Interessensgemeinschaft zu tun, die auch einen subjektiven, wenn auch intersubjektiven Blick auf die Dinge wirft. Und davon soll sich die Wissenschaft unterscheiden durch eine ganz neutrale Allgemeingültigkeit, die jetzt nicht mehr abhängig ist von einzelnen Personen. Und durch eine allgemeine und intersubjektive Überprüfbarkeit, sowohl ihres Weges zu irgendwelchen Ergebnissen hin, als auch dann dieser Ergebnisse selber. Das Ziel dieser Wissenschaft ist also die Wahrheit. Also nicht bloß subjektiv irgendetwas heranziehen, was einem gerade genehm erscheint, sondern es soll wirklich so sein, wie es die Wissenschaft erkennt. Und diese Wahrheit ist nun nicht zufällig zu erreichen. Nicht durch irgendwelche willkürlichen Schritte, durch Herumtappen, habe ich Ihnen den Terminus von Kant genannt, der inzwischen berühmt geworden ist. Wir werden ihn dann auch noch in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft finden. Also so lässt sich Wissenschaft nicht erreichen durch Herumtappen, sondern wir müssen eine ganz bestimmte, geregelte, argumentierbare Vorgangsweise benutzen, oder anders gesagt, eine Methode. Also einen Weg, den andere nachgehen können, den andere nachvollziehen können, wo es nicht auf die einzelne Person ankommt und ihre subjektive Sichtweise. Also Wissenschaft ist methodische Suche nach Wahrheit. Unter dem Anspruch eben von Allgemeingültigkeit, wenn wir uns die Philosophie heranziehen, die dann sogar noch unter dem Anspruch von absoluter Begründung. Aber das führe ich jetzt nicht aus, das werden wir dann im Weiteren immer wieder antreffen. Wir sind auf diese Weise aber zuerst in ein Problem hineingekommen. Ne? Wir brauchen die wahre Methode, um zur Wahrheit vorzudringen. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir zur wahren Methode? Ne? Auch die können wir natürlich nicht durch irgendwelche willkürliche Schritte gewinnen. Auch hier müssen wir schon ganz gezielt vorgehen, ganz zweckmäßig auf die Wahrheit dieser Methode hin. Das heißt, wir müssen selbst wieder schon methodisch vorgehen, um die wahre Methode zu finden. Und die Methode, die jetzt zur wahren Methode führen soll, steht vor demselben Problem. Nicht? Also wir setzen immer wieder voraus, dass wir eine Methode schon haben müssten, um endlich die Methode zu finden, die uns zur Wahrheit führt. Und auf diese Weise kämen wir überhaupt nie zu irgendeiner Wahrheit. Ja. Das Problem selber hat uns dann aber zugleich trösten sollen, nicht? Weil wir ja als Problem doch auf eine Wahrheit gestoßen sind. Dieses Problem als solches ist einsichtig. Und indem wir es nachvollziehen und argumentieren können, sind wir draufgekommen, dass wir selber doch in gewissem Sinne wahrheitsfähig sind. Und die Wahrheit, die wir damit erreicht haben, ist aber die, dass wir nicht wissen, wie wir zur Wahrheit kommen. Das ist jetzt einmal eine Wahrheit, aber wir sehen sie ein, dass es ein Problem ist, zur Wahrheit zu kommen. Insofern eine Doppeltheit. Das ist einerseits eine Wahrheit, andererseits sehen wir ein, dass wir nicht wissen, wie wir zur Wahrheit kommen. Also es ist kurz gesagt nichts anderes, als wir wissen darüber Bescheid, dass die Wahrheit für uns ein Problem ist. Es ist eben ein wahres Problem für uns. Und das soll uns zugleich gewisse Hoffnung geben, dass wir doch auf diesem Weg vorankommen können, weil wir doch eine gewisse Beziehung auf Wahrheit haben müssen. Bei Descartes ist es so, dass er sich prinzipiell eben an dem orientiert, was er noch nicht hat, was er noch nicht gefunden hat, was er sucht, an dieser Wahrheit. Und das ist nicht so absurd, wie es vielleicht zuerst aussehen könnte. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass im Grunde genommen wir das immer schon machen, auch im täglichen Leben. Dass wir eine gewisse Vorstellung davon haben, dass Wahrheit eine Annäherung oder eine Übereinstimmung unseres Wissens mit den Sachen selbst ist. Also wenn wir an unserem Wissen zweifeln, an bestimmten Inhalten, ob sie so sind oder nicht, eben weil wir draufgekommen sind, dass es anders ist, als wir uns vorher vorgestellt haben, wenn wir dann immer wieder Korrekturen vornehmen und draufkommen, dass sich die endlos wiederholen lassen, dann haben wir trotzdem das Gefühl oder das unbestimmte Bewusstsein davon, dass die Dinge irgendwie sein müssen. Auch wenn wir sie nicht genau kennen und durchschauen. Irgendwie muss es ja sein. Also wenn Sie mit dem Auto irgendeinen Defekt haben, es funktioniert nicht, dann wissen Sie auch, irgendetwas ist falsch und es ist zwar sehr unangenehm, wenn Sie nicht wissen, was falsch ist, was da nicht funktioniert, aber Sie wissen, es muss ein Fehler da drinnen wo sein. Es gibt Leute, die kommen vielleicht sogar drauf, was der Fehler ist. Also irgendwie muss es sein. Und unser Wissen müsste sich diesem Sein annähern können, dann wäre es die Wahrheit. Also dieses Vorbewusstsein haben wir immer schon und von dort her gehen wir dann an die Forschung, an die Suche nach der Wahrheit heran. Es ist auch so, dass diese Möglichkeit der Reflexion auf unser Wissen nicht zufällig im Menschen auftritt, sondern dass es zum Menschen wesentlich gehört, weil wir eben reflexive Lebewesen sind und uns nicht nur als bestimmten Leib in einem bestimmten gegenwärtigen Zustand wissen, sondern eben auch als wissenden Leib. Als ein Lebewesen, das sich weiß, wissen wir uns noch einmal. Wir wissen unser eigenes Wissen. Und daher kann uns auch die Fehlerhaftigkeit unseres eigenen Wissens jederzeit bewusst werden. Und wenn uns die Fehlerhaftigkeit bewusst wird, dann im Hintergrund immer auch irgendein Begriff von Wahrheit. Wir sind also nicht prinzipiell aus der Wahrheit ausgeschlossen, sondern wir wissen nur nicht, was sie konkret ist. Ja, wie setzt Descartes dieses Vorauswissen um? Dieses Kriterium Wahrheit, über das er eigentlich noch gar nicht verfügt, jedenfalls nicht inhaltlich, er hat nur einen unbestimmten Begriff davon. Wie kommt er jetzt dazu, eine bestimmte oder wie er glaubt, eine bestimmte Wahrheit zu finden? Er legt die Wahrheit selbst, nämlich diese Übereinstimmung von Wissen und Sein an alle anderen Erkenntnisse an. An alles das, was er bisher an Erkenntnissen oder Einsichten oder eben einfach nur Bewusstseinsinhalten hatte. Ja? Und das macht er dann systematisch, schön gestuft und ist eben der Ansicht, dass wenn er da jetzt alles durchgeht und es gibt wirklich irgendeine Wahrheit, dann muss sie letztlich übrig bleiben. Ja? Wenn er alles das weglässt, woran er auch nur irgendwie zweifeln kann, woran sich irgendwie ein Verdacht erheben könnte, dass es nicht ganz richtig ist, dann müsste zuletzt, in letzter Konsequenz, etwas übrig bleiben, was wirklich die Wahrheit ist. Was schlechthin gewiss ist. Weil hier Wissen und Sein vollkommen übereinstimmen. Wenn es überhaupt einen Zugang zur Wahrheit gibt. Das lässt er dann noch offen, aber natürlich ist die Hoffnung damit verbunden, dass er auch an ein Ziel kommt. Und so will er, wie er deklariert, eben zu den
Grundlagen der Wissenschaft, zu den metaphysischen Grundlagen der Wissenschaft kommen, indem er sich eben nicht gleich gegen die christlichen Inhalte stellt, sondern ganz im Gegenteil, plakativ sogar, Gott und das Dasein der menschlichen Seele als die metaphysischen Grundlagen der Wissenschaft anspricht, in der Überschrift zum vierten Kapitel, ja, dieses Diskurs. Trotzdem natürlich hat ihm das alles nichts genützt, er ist trotzdem verfolgt worden und scheel angeschaut worden von den Kirchenleuten, von den gläubigen Personen, weil ja hier die Umkehrung zwischen Glauben und Wissen erfolgt, ne, oder Glauben und Denken, oder zwischen Theologie und Philosophie. Denn in der Scholastik und im Christentum des Mittelalters war es so, dass natürlich die Kirche den Vorrang hatte, die Glaubenswahrheiten den Vorrang hatten und das Denken sich nur im Dienste dieser Wahrheiten bewegen durfte. Und Descartes dreht jetzt die Sache um. Ne? Es sollen sogar die Glaubenswahrheiten noch bewiesen werden. Die Schritte, die Descartes hier vornimmt, sind ohnehin ziemlich bekannt. Ne? Natürlich zuerst einmal die Sinne, die uns täuschen können, vor allem wenn sie überfordert werden. Dann aber auch die Erlebnisgewissheit innerhalb der Reichweite der Sinne, ne? Mit dem Argument, dass wir das ja alles auch träumen könnten. Es gibt keine inhaltliche Sicherheit in Bezug auf das, was wir empirisch vorfinden, ob es ein Traum ist oder ob es Wirklichkeit ist. Ne? Dann der nächste Schritt hinein in die rein formalen Wahrheiten der Mathematik und Logik, die unabhängig davon sind, ob die Dinge außerhalb vorhanden sind oder nicht, ne? Die daher dann auch unabhängig von Traum oder Wirklichkeit gelten, nach Descartes. Und auch hier findet er einen Grund zu zweifeln, weil er sagt, wir verrechnen uns manchmal, ne? Wir täuschen uns auch auf diesem Gebiet. Das heißt, wir sind endliche denkende Wesen, wir sind Geschöpfe von irgendetwas und es könnte doch auch sein, dass dieser Gott, der uns geschaffen hat, ein betrügerischer Gott ist, der uns immer dann gerade täuscht, wenn wir glauben, es sei genau so, wie wir es uns vorstellen. Also dieses Argument führt dann so weit, dass überhaupt keine Inhalte im Bewusstsein mehr vorhanden sind, die nicht bezweifelbar sind. Also das Sinnliche, das Empirische, also die gesamte nahe Umwelt, die Lebenssituation, in der wir uns gerade befinden, aber auch sämtliche formalen Inhalte werden dadurch in Frage gestellt. Das Einzige, was noch überbleibt, haben wir gesehen, ist das Bewusstsein selbst. Und damit wir uns täuschen und damit wir zweifeln, müssen wir immer auch ein Bewusstsein haben. Wir müssen von diesen Inhalten her wissen. Also auch wenn uns die Inhalte vollkommen täuschen, wenn sie völlig falsch sind und wir uns überhaupt nicht die richtige Relation, sagen wir jetzt, zwischen der Winkelsumme und dem Dreieck vorstellen, ne? Dann ist doch sicher, dass wir uns etwas vorstellen. Ne? Wir müssen als Bewusstsein vorausgesetzt sein, damit diese Inhalte überhaupt auftreten können, wie immer sie dann als Inhalte zu bewerten sind. Ich habe Ihnen dann diesen Satz zitiert, den Descartes eben gegenüber dem angenommenen Genius Malignus äußert. Er täusche mich, so viel er kann, so wird er doch niemals fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas bin. Also ich kann mich nicht in nichts auflösen, ich muss mich, um getäuscht zu werden, auch muss vorhanden sein, muss da sein. Das wäre also das erste Prinzip der Philosophie, dieses Fundamentum in concussum, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich auch. Nicht im Sinne einer Ableitung, sondern im Sinne eines Zugleichseins dieser beiden Seiten. Wenn ich denke, dann bin ich zugleich auch. Also hier fällt das Wissen und das Sein vollkommen zusammen. Genau die Wahrheit, die wir gesucht haben. Ich kann gar nicht an mir selbst so zweifeln, dass meine eigene Existenz wegfiele. Denn wenn ich zweifle, dann bestätige ich schon wieder, dass ich bin. Also es lässt sich nicht trennen voneinander. Das Ich kann sich hier in diesem Sum Cogitans, in diesem denkenden Ich Bin, vollkommen seiner selbst gewiss sein. Der nächste Schritt für Descartes ist der, dass er überlegt, was denn dieses Ich, dieses unbezweifelbare Ich ist und in Abhebung eben von all den empirisch zweifelhaften Inhalten, die er schon durchschritten hat, kommt er darauf, dass es eben ein denkendes Ding sein muss. Ja, bitte.
Was Sie gesagt haben, Sein und Denken ist miteinander verknüpft, aber Russell ist ja sogar so weit gegangen. Ich glaube, ich hatte eine Kritik, man könnte das noch weiter treiben und sagen, es gibt Gedanken.
Das ist so eine Anlehnung an Jung, ne? Wir werden das bei Jung dann besprechen. Aber es gibt Gedanken, die so im Grunde genommen auch nur eine Äußerung eines denkenden Wesens. Ja? Es kann nicht die Gedanken allein ohne ein Denkendes geben. Das ist jedenfalls der Versuch von Jung, das so zu machen, wir werden es dann besprechen. Ja? Aber ich glaube nicht, dass man darüber das zum Kogitans hinauskommt. Die Problematik, die damit verbunden ist, die werden wir noch besprechen. Ja, zuerst möchte ich einmal Descartes möglichst verständlich machen, seine Schritte nachvollziehen. Wir werden ihn dann einerseits von den Empiristen her kritisieren, die aber selber sehr kritikwürdig sind, ne? Und dann noch im nächsten Schritt von Kant her. Ganz wesentlich, damit wir sehen, wie Kant sich an diesem Problem abarbeitet. Denn es ist auf der einen Seite wirklich unbezweifelbar, dass wir dieses Sum Cogitans voraussetzen müssen. Aber andererseits ist es mit sehr vielen Problemen verbunden, auf die man dann erst draufkommen muss. Also jedenfalls ein denkendes Ding für Descartes. Das ist vorausgesetzt, dieses unbezweifelbare Ich soll eine geistige Substanz sein. Und gemeint ist damit eben wirklich dann zugleich eine unsterbliche menschliche Seele. Also eine Interpretation im christlichen Sinn, die aber jetzt aus dem Denken resultieren soll. Und das heißt für Descartes nicht, das habe ich Ihnen noch letztes Mal gebracht, dass das Ich überhaupt keine sinnlichen Vorstellungen hätte. Dass es keine Farben oder kein Spazierengehen oder irgendwelche empirischen Tätigkeiten in sich haben dürfte als Bewusstseinsinhalte, die kann so ich haben, meint Descartes. An all denen wird es immer nur selbst als das Wissende dieser Inhalte bestätigt, während die Inhalte als solche nach wie vor zweifelhaft bleiben. Also es können Träume sein, es hat überhaupt keine Verbindlichkeit. Die Inhalte mögen schon da sein, aber sie sind nicht unbezweifelbar und sie sind nicht das Eigentliche. Sie sind nur Akzidenzien im Bewusstsein dieses Ich-Denke. Sie bestätigen also immer nur das denkende Wesen selber, von dem Descartes dann sagt, aha, das ist der Geist, die Seele, der Verstand, die Vernunft, alles das, wovon ich früher keine Ahnung hatte, was es eigentlich bedeuten soll. Alles das interpretiert jetzt in dieses denkende Ich hinein. Dieses Denkende, das allen Gedanken, allen Bewusstseinsinhalten vorausgesetzt ist. Aber eben nicht damit verbunden ist die Garantie von Dingen außerhalb dieses Bewusstseins. Das Bewusstsein ist im Grunde genommen ganz mit sich und seinen Inhalten allein. Ja, das war der Stand vom letzten Mal. Ich bringe jetzt noch ganz kurz ein paar technische Hinweise, die ich auch letztes Mal schon gebracht habe. Die Vorlesung zählt fürs Modul 5 im Bachelor-Studienplan. Auch für den alten Studienplan, Paragraph 322, also Metaphysik, Ontologie, und fürs Lehramt als Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie erster Studienabschnitt. Dafür können Sie es heransehen. Und, was ich letztes Mal, glaube ich, hier nicht gesagt habe, auch für zwei Erweiterungscurricula, nämlich für das kleine und das große Philosophikum. Erweiterungscurriculum 3 und 4 ist das. Ja? Also auch dafür können Sie es heranziehen. Und wenn Sie es als Wahlfach für irgendwelche anderen Studienrichtungen verwenden, gibt es von meiner Seite her überhaupt keine Bedenken. Ja? Sie müssen das dann mit Ihrer Studienrichtung ausmachen, ob das anerkannt wird oder nicht. Aber wenn es dort eben schon auf der Liste steht oder irgendwie allgemein subsumierbar ist, dann können Sie es ruhig nehmen. Also von mir aus klarerweise. Ja, Prüfungstermine haben wir gesehen, 29. und 30.06. Ich muss mir das noch einmal ein bisschen überlegen, weil so viele Leute hier sind und auch in der anderen Vorlesung so viele, ob ich mit den zwei Tagen auskomme. Vielleicht mache ich 3 Tage oder sogar 4 Tage und teile es in Gruppen ein, je nach Vorlesung. Also es wird auf jeden Fall in der letzten in den letzten Tagen des Juni beginnen, der Prüfungstermin, aber genaueres sage ich dann gegen Ende des Semesters noch einmal. Ja. Ich nehme immer 3 Leute auf einmal rein zur Prüfung, unter gewissen Umständen sogar mehr als 3, und sie können ihre schriftlichen Unterlagen jederzeit heranziehen. Ja, sie können das mitnehmen, was sie sich hier aufgeschrieben haben, sie sollen aber nicht endlos drinnen herumstöbern, sondern schon auch zu einer Antwort bereit sein. Weil sie sollen ja da nichts auswendig lernen, sondern sie sollen es verstehen und sie sollen es dann diskutieren können. Nicht? Ich frage dann schon immer nach, was sie darunter verstehen, wenn sie irgendwas äußern. Der zweite Termin dann, 5.6.10., also am Anfang des nächsten Semesters, da ist meistens nicht so viel Andrang, da komme ich wahrscheinlich mit 2 Tagen aus. Und jeweils von 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im 3. Stock oben. Zimmer C326, also am Bibliotheksgang ist das. Ja, sonst habe ich Ihnen noch gesagt, ich habe einen kleinen Stoß Bücher eingerichtet in der Bibliothek oben, also Apparat, nennt sich das Handapparat, ne? Unter meinem Namen dort im Regal. Da stehen die Texte drinnen, die im Vorlesungsverzeichnis als Lektüre schon angegeben waren. Und dazu, das führe ich jetzt nur ganz kurz an, Sie können sich ja auch gegenseitig austauschen, wenn Sie jemand noch nicht weiß, fragen Sie die anderen ringsherum. Da habe ich Sie darauf hingewiesen, Hans-Michael Baumgartner, ein Kommentar zur Kritik der Einvernunft, dann Ottfried Höffe ebenfalls und aus dem Handapparat von der Frau Professor Weibel auch einen Kommentar von Mohr Wilaschek, das sind die 2 Herausgeber. Georg Mohr und Markus Wilaschek. Also die können Sie heranziehen, sie sind nicht Pflicht. Pflicht ist nur, was ich als Lektüre angebe, das habe ich im Vorlesungsverzeichnis gesagt, das wird dann im Laufe des Semesters noch ein bisschen erweitert, aber ich vermute, dass wir hauptsächlich bei Texten der Kritik der Einvernunft selber bleiben. Ja? Weil die Sekundärliteratur eher verwirrt als aufhält. Und weil ich mich eigentlich mit keiner Sekundärliteratur so richtig identifizieren kann. Ne? Ich habe selber auch einmal einen Aufsatz geschrieben über Kant und kann mich auch schon nicht mehr so ganz identifizieren. Ja, und die Prolegomena, die sind auch bei der Frau Weibel drin. Ne? Also die andere kleine, kurz gefasste Erklärungsschrift von Kant über die Kritik der Einvernunft. Ne? Die aber auch nicht viel leichter ist. Dann habe ich noch hingewiesen auf Ernst Cassirer, diese 4-bändige Ausgabe des Erkenntnisproblems in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit und auf Franz Borkenau, Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Aber das ist nur irgendeine Literatur, Sie finden prinzipiell endlos viel Literatur über Kant. Auch bei anderen Leuten, wo es gar nicht draufsteht, also zum Beispiel auch bei Heidegger die Frage nach dem Ding, ne? Das ist eine Kant-Interpretation, im Titel kommt es gar nicht vor. Ist aber sehr gezielt auf einen bestimmten Aspekt von Kant. Gut, haben Sie noch irgendwelche Nachfragen zu diesen technischen Hinweisen? Gut. Also wir haben gesehen, das Denken soll sich umwenden auf sich selbst und es kommt bei Descartes ganz bei sich selbst an. Ne? Im Sum Cogitans. Cogito ergo sum, ich bin, weil oder also, weil ich denke. Ne? Zugleich bin ich. Und ich gehe jetzt ein bisschen auf das noch ein, was ich zur Lektüre Ihnen gebracht habe, darum mache ich es ein bisschen ausführlicher, als man sonst unbedingt bei Descartes sein müsste. Aber ich weise Sie noch darauf hin, in der 2. Meditation, Nummer 11 bis 16, versucht Descartes diesen Schwenk zur Selbstreflexion des Bewusstseins, diesen Schwenk von der Alltagspraxis weg in solche geistigen Höhen ein bisschen plausibler zu machen, indem er das berühmte Wachsbeispiel bringt. Ja? Also er berichtet dort, dass er hier das Wachs eben hat und er kann drauf klopfen, es ist hart und es riecht ganz gut. Und wenn er es dann erwärmt, wenn er es dem Feuer nähert und warm macht, dann verändert es total seine Gestalt, seinen Geruch. Man kann es auch nicht mehr beklopfen, ne, sonst bleibt man drin bicken. Es ist völlig verändert, es ist ganz etwas anderes geworden. Ne, und man könnte es noch mehr erhitzen, dann wird es sich noch mehr verändern. Aber trotzdem, meint er, sei es eben nach wie vor das Wachs. Ne. Es hätte so quasi hinter diesen wahrnehmbaren Veränderungen eine konstante Bestimmung, ne? Das Wachs selber. Wir können aber, und das verallgemeinert er dann eben für alle Gegenstände, oder so ist das ganze Wachsbeispiel gedacht, wir können an den sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften eines Dinges keine klare und deutliche Erkenntnis von dem Ding gewinnen, ne? Weil die eben so veränderlich sind. Einmal so, einmal so. Weil die nicht das Wesen selber ein für alle Mal vor Augen stellen. Also auch nicht durch das, was wir uns in der Einbildungskraft vorstellen. Die Einbildungskraft ist immer eine Erkenntnisweise, die sich auf Anschauliches bezieht. Ja? Also die unmittelbare Wahrnehmung gibt einmal das, was in der Gegenwart vorhanden ist, und die Einbildungskraft kann sich aus diesem Stoff dann im Nachhinein irgendwelche Vorstellungen machen. Ja, aber die bleiben immer auf eine ursprünglich erlebte Sinnlichkeit bezogen. Also was wir in der Weise anschaulich erkennen an den Dingen, sei es durch Wahrnehmung, sei es durch Einbildungskraft, das gibt nicht die wirkliche Erkenntnis von den Dingen. Sondern die wirkliche Erkenntnis ist nur durch Denken möglich. Nämlich indem wir die Dinge in allgemeinen Begriffen fassen. Und Descartes zählt hier einige auf. Das sind vor allem mathematische Begriffe. Der eine Begriff ist nicht bloß mathematisch, der ist, könnte man sagen, metaphysisch, nämlich die Substanz. Dass es überhaupt ein Etwas ist. Ein beständiges Etwas, eine Einheit, eine wirklich vorhandene Einheit. Aber dann kommen verschiedene mathematische oder eben aus dem Bereich der ersten Qualitäten herangezogene Eigenschaften, die ersten Qualitäten von Demokrit her, und dann bei Locke treten sie auch auf, meinen dieses quantitative Bestimmungsgerüst, das wir an verschiedensten Dingen, an den körperlichen Dingen überall vorfinden. Nämlich die Zahl, die Dauer, die Größe, die Gestalt, die Bewegung. Das sind Bestimmungen, die Descartes aufzählt. Das lässt sich alles irgendwie mathematisch fassen, geometrisch auch. Bei Locke sind das dann später die primären und die sekundären Eigenschaften, ne? Oder Qualitäten. Die sekundären Qualitäten sind die, die wir subjektiv durch unsere Sinne von den Dingen erfassen, während die primären Qualitäten für Locke jedenfalls zu den Dingen selber gehören und auch für Descartes. Ne? Locke hat sich in einigen Aspekten sehr an Descartes angelehnt. Also, diese beiden sind sehr verschieden. Die eigentliche Erkenntnis betrifft die ersten Qualitäten, die mathematischen Bestimmungen einer Substanz. Ja? Und trotzdem, rundet Descartes das dann ab, trotzdem sind auch diese ersten Qualitäten, obwohl deutlicher erkennbar als die zweiten Qualitäten, immer noch nicht so deutlich zu erkennen, wie wir das Ich selbst erkennen. Ja? So die Steigerung bei ihm. Ja? Das Ich erkennen wir noch deutlicher, sogar noch deutlicher als diese allgemeinen Begriffe der ersten Qualitäten der Dinge. Also ist das Ich, diese Selbstgewissheit des Ich, das Vorbild überhaupt für alle Erkenntnis. An diesem Vorbild sollen wir Maß nehmen. Das zeigt uns, was eine wahre Erkenntnis ist. Wahr ist deshalb für Descartes, und da macht er jetzt aus dem Sum Cogitans ein Wahrheitskriterium, aus dem Wissen von sich selbst, aus dieser Selbstgewissheit, wahr ist für ihn, was ganz klar und deutlich von uns eingesehen wird. Klare et distincte, sogar valde klare et distincte, in der dritten Meditation. Und klar bedeutet, das erklärt er dort nicht, sondern erst in den Prinzipia Philosophiae, die einige Jahre später geschrieben sind, dort im ersten Buch Nummer 45 finden Sie eine Definition von klare et distincte. Klar bedeutet demnach so offenkundig wie eine starke gegenwärtige Wahrnehmung. Er bezieht sich da erstaunlicherweise gerade bei seinen formalen Einsichten wieder zurück auf die Wahrnehmung. Wie er selber meint, metaphorisch natürlich, aber so plastisch, wie wir etwas unmittelbar wahrnehmen. Das soll eine klare Einsicht sein. Und deutlich heißt dann, was in sich lauter solche klaren Merkmale hat. Deutlich oder distinkt, auch unterschieden von anderen. Weil wenn es lauter klare Merkmale in sich hat, dann können wir es eindeutig unterscheiden von allem anderen. Und insofern ist es distinkt. Wir können es unterscheiden, wir können den Unterschied machen. Wir können es ganz genau abgrenzen gegen das, was es nicht ist. Also das wäre das klare et distinkte als Wahrheitskriterium. Und genau das, meint er ja, hätte er von dem Sum Cogitans geleistet. Es ist ihm völlig einsichtig, es ist viel klarer einsichtig als irgendwelche Inhalte, sogar noch als die ersten Qualitäten. Und es ist ganz deutlich abgegrenzt gegen alles andere. Es ist dieses denkende Wesen, das sich seiner selbst gewiss sein kann und als solches unbezweifelbar ist. Also insofern kann er aus dem Sum Cogitans dieses Wahrheitskriterium gewinnen. Und damit hat er jetzt zumindest für bestimmte Bewusstseinsinhalte hat er mal die Kraft des Genius Malignus überwunden. Ja, der kann uns nicht mehr täuschen, nämlich es ist sofort mit einer Einschränkung verbunden. Er kann uns nicht mehr täuschen in dem Bereich, den wir mit einem Blick umfassen können. Ja? Mit dem Blick unseres geistigen Auges, soweit das eben reicht und sofern es die Gründe von bestimmten Eigenschaften oder Begriffen erfassen kann und dieses Begründungsverhältnis in sich einschließt, sofern es eben diesen Zusammenhang einsehen kann, unmittelbar und das Ganze überprüfen kann, sofern kann der Genius Malignus nicht täuschen. Also dieses Argument gegen den Genius Malignus, du kannst mich nicht täuschen in Bezug auf mein eigenes Dasein, das wird jetzt erweitert auf alles, was ich mit einem Blick umschauen kann. Weil es für mich selber vollkommen evident ist. Und solange es das eben ist. Und das sind natürlich für Descartes jetzt zuerst einmal die für uns überschaubaren Grundwahrheiten der Logik und Mathematik. Also irgendwelche relativ einfachen Zusammenhänge, die können wir jeweils mit einem Blick beurteilen. Die sind jetzt also zumindest so ein Häuflein davon, soweit wir eben ausreichen mit unserem geistigen Auge, die sind jetzt wieder rehabilitiert. Die sind der Macht des Genius Malignus einmal entzogen. Aber was das Sein betrifft, so sind wir immer noch vollkommen eingeschränkt auf das Sein unseres Bewusstseins. Auf unser eigenes Ich, auf dieses denkende Wesen. Und dieses denkende Wesen ist nun ganz klar deklariert als ein endliches Wesen. Weil es ja auch nur einen beschränkten geistigen Blick hat, das führt Descartes an, und wenn wir weiter zurückblicken, ja auch deshalb, weil es überhaupt ins Zweifeln gekommen ist. Weil es nicht von vornherein alles wusste und klar durchschaut. Also prinzipiell ist dieses denkende Wesen zwar unbezweifelbar, aber es ist zugleich auch als Begrenztes ausgewiesen. Jetzt haben wir also einerseits ein Fundament gefunden, nicht? Aber andererseits sehen wir auch, dass es nicht ausreicht, um die Wissenschaft zu begründen. Weil die Wissenschaft ja ein ganzes System von Erkenntnissen ist. Und wenn wir dann Wissenschaften noch aneinander reihen, dann kommen wir überhaupt nicht zurande. Ein System von Erkenntnissen, wo eins das andere ergibt und was sehr komplex miteinander verbunden ist, während wir ja immer nur einen kleinen Teil überprüfen können. Und wenn wir diesen einen Teil überprüfen, kann es sein, dass der Genius Malignus inzwischen die anderen Teile wieder verändert. Also im Hintergrund steht da ein Gott, der willkürlich alle Grundwahrheiten ändern kann. Nicht? Auch das, der Descartes meint, dass Gott auch einen anderen logischen Grundsatz hätte einführen können. Nicht nur den Satz des Widerspruchs, sondern irgendeinen anderen. Nicht? Das ist eigentlich nur willkürliche Setzung eines Gottes, dass die Logik in der Weise gilt, wie sie gilt. Nicht? Aber wenn der eigentliche Gott so etwas setzt, dann hält er sich auch ewig daran. Ne? Nur der Genius Malignus, der kann immer wieder andere Zusammenhänge herstellen. Weil wir ihm nicht dauernd auf die Finger schauen können, sondern immer nur einen kleinen Teil überprüfen können, darum können wir nicht Wissenschaft aufbauen, auf dieser Basis. Also haben wir überhaupt nur die Gewissheit unserer Endlichkeit mit dem ärmlichen Repertoire, das uns eben unser geistiges Auge gestattet. Wenn wir nicht endlich wären, meint Descartes, dann hätten wir uns selbst geschaffen. Und dann hätten wir uns selbst auch alle Vollkommenheiten gegeben. Also alle, überhaupt alle Fähigkeiten, die in unserem Geist als Desiderate auftreten können. Aber es ist offensichtlich nicht der Fall. Wir sehen unsere eigene Endlichkeit sofort ein. Und genau hier setzt Descartes jetzt aber wieder an, um über die eigene Endlichkeit hinausgehen zu können. Denn wir stecken hier eigentlich im Gefängnis unseres eigenen Bewusstseins, unseres eigenen Denkens drin. Nicht? Wir haben ja noch nicht einmal die Dinge, irgendwelche Dinge außer uns verifiziert. Wir müssen mal schauen, dass wir überhaupt irgendwo hin rauskommen aus uns, dass wir uns überschreiten. Und hier meint er eben, wenn wir unsere eigene Unvollkommenheit einsehen, dann ist damit zugleich im Hintergrund wieder, so wie wir das beim Zweifel bei der Wahrheit gesehen haben, im Hintergrund der Gedanke der Vollkommenheit wirksam. Ja? Wenn wir einen Mangel denken, dann messen wir diesen Mangel immer schon an der Fülle, an der Vollkommenheit. Ja? Wenn wir sagen, etwas ist beschränkt oder dem fehlt das und jenes, dann ergänzen wir es im Bewusstsein auf seine Gesamtheit hin. Ja? Oder noch gravierender gesagt, wenn wir die Endlichkeit denken, dann denken wir im Hintergrund immer schon eine Absolutheit mit, als Grund dieser Endlichkeit. Das ist vielleicht nicht so deutlich einzusehen. Man kann es so einsehen, dass das Endliche ja eigentlich eine unendliche Abhängigkeit eines Endlichen von anderem Endlichen ist. Endlichkeit bedeutet, dass etwas bedingt ist durch anderes. Und sowohl in der Erkenntnis ist es auf anderes bezogen, als auch in der Verursachung von anderen abhängig. Ja? Und wenn dieses andere jetzt auch wieder was Endliches ist, dann braucht dieses andere neuerlich einen Grund. Etwas, wodurch es bedingt ist. Nicht? Und wenn das so weitergeht, dann kommen wir unendlich nie zu einem wirklichen Grund. Sondern die Endlichkeit selbst wird unendlich. Aber eben grundlos. In dieser unendlichen Endlichkeit verschwindet jede Begründung. Es dürfte sie eigentlich gar nicht geben. Wenn es sie trotzdem gibt, diese Endlichkeit, obwohl sie von sich aus immer nur auf anderes Endliches verweist, dann muss es eben auf irgendeiner anderen Ebene Absolutes geben. Also das bloße Faktum des Endlichen beweist, dass es Absolutes geben muss. Nur ist damit keineswegs gesagt, was dieses Absolute ist. Das ist also ein großes Fragezeichen, ein X. Und ist sicherlich von Descartes her, der so ähnlich schließt, sofort in einer gewissen Voreingenommenheit bestimmt. Aber da können wir dann eigentlich nicht mitgehen, wie es bestimmt. Aber prinzipiell ist die Suche nach einem Absoluten vollauf gerechtfertigt, einfach deswegen, weil wir uns der Endlichkeit bewusst sind. Im Ausgang von unserer eigenen Endlichkeit. Also Descartes baut jetzt darauf auf, ich weiß meine eigene Endlichkeit, meine eigene Unvollkommenheit. Und deswegen meint er, gibt es in mir, ja bitte.
Die Frage bezüglich der Endlichkeit,
ja.
Die liegt für Descartes so konkret vor, aber gleichzeitig ist das denkende Ding unsterblich, die Seele unsterblich,
ja, ja.
Unendlich.
Naja, das sind zwei verschiedene Aspekte. Es kann ja was Endliches, was Begrenztes, was Geschaffenes so geschaffen sein, dass es dann nicht mehr stirbt. Aber es ist trotzdem Geschöpf. Und das ist ja seine Ausgangsposition. Und die anderen Argumente sind eben die, dass es zweifelt, dass es sich selbst nicht alle Vollkommenheiten gegeben hat, dass es nur einen beschränkten Blick hat, was es überprüfen kann, dass es als Basis für die Wissenschaft nicht ausreicht. Ne? Alles das sind seine Argumente. Ne? Aber prinzipiell, von der christlichen Theologie her, kann ein Geschöpf sehr wohl unsterblich sein. Ne? Die Seele eben. Ne? Das entspricht ganz den christlichen Dogmen. Ne? Von Gott geschaffen, insofern endlich, und es gibt ja auch viele verschiedene, ne? Die sich gegenseitig begrenzen dann, aber trotzdem sind sie als solche unendlich. Ne?
Also aber nicht ewig.
Wieder?
Aber nicht ewig.
Weil naja, weil sie mal begonnen haben, weil sie geschaffen sind. Ja, ja, das wäre ein Unterschied. Ja, ja.
Also es gibt einen kleinen Unterschied zwischen unendlich und ewig.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ne? Unendlich ist überhaupt ein gefährlicher Begriff, weil er einerseits bloße Negation der Endlichkeit ist, ne? Und damit selber die Endlichkeit braucht, darauf angewiesen ist, ne? Das eine. Und das andere, weil er korrekterweise eigentlich nur auf die Endlichkeit selber zutrifft. Dass sie unendlich weitergeht und nie zu einem Ende kommt. Ne? Also ich würde den Terminus nur mit Vorsicht gebrauchen für das Absolute jeweils. Und für Descartes das auch tut, aber es sagt dann mehr oder weniger deutlich dazu, dass es ein aktual Unendliches, in dem die ganze Unendlichkeit eigentlich real wirklich ist. Ne? Und damit unterscheidet sich es von diesem unendlichen Progress des Endlichen, das immer wieder einen Grund über sich hinaus braucht. Ne? Gut, also jedenfalls für Descartes gibt es eine angeborene Idee eines vollkommenen Wesens. Ja? Einfach weil er seine eigene Endlichkeit weiß, oder weil dieses Ich seine eigene Endlichkeit weiß, ist damit verbunden auch schon der Gedanke eines vollkommenen Wesens. Ja? Nebst anderen angeborenen Ideen, nicht, wie Substanz, Bewusstsein oder Wahrheit, und das sind andere Ideen, die nach Descartes im Ich immer schon vorhanden sind. Aber eben speziell dann dieses vollkommene Wesen. Es soll also ein rein geistiges Wesen sein, klarerweise, weil es körperlich ist, wäre es wieder eingeschränkt, nicht? Oder im schlechten Sinn unendlich. Nicht? Dann soll es aktual unendlich sein, nicht? Also Terminus unendlich zieht er heran, sehr wohl. Es soll natürlich ewig sein, nicht? Es ist nicht von etwas anderem geschaffen, sondern immer schon vorhanden. Dann soll es auch noch unveränderlich sein, nicht? Unwandelbar, immer es selbst und immer das Gleiche, allwissend und allmächtig. Ne? Und hat sich natürlich selbst alle Vollkommenheiten gegeben. Das ist auch so ein kleiner Hinweis auf den Gottesbeweis in der fünften Meditation. Ne? Unter diesen Vollkommenheiten, die ja in der alten Formulierung Realitäten heißen, ne? Und nichts anderes meinen als bestimmte Eigenschaften, ja? Also die Realgehalte, auch von bloßen Begriffen, ne? Zum Beispiel Raum, dass man sich überhaupt irgendetwas darunter vorstellen kann, ist eine Realität. Ne? Und alle Realitäten im positiven Sinn hat sich dieses Wesen gegeben und darunter auch das Sein. Ne? Es muss also sein, wenn es überhaupt das Ens Realissimum ist, wenn es alles umfasst, alle positiven Eigenschaften, dann muss es auch sein. Ne? Das ist so ein anscheinend logischer Schluss, der immer wieder zurückgeführt wird auf Anselm von Canterbury, der das aber ganz anders gemeint hat, aber ich möchte das nicht weiter ausführen. Also jedenfalls, diese Idee von Gott ist immer schon vorausgesetzt in uns, wenn wir unsere eigene Endlichkeit einsehen. Ne? Und Sie sehen auch, dass Descartes sofort weiß, was dieses Absolute ist. Ne? Und sehr angelehnt an den christlichen Schöpfergott. Ne? Das würde ich sagen, ist natürlich sehr kritikwürdig. Man kann diese Bestimmung keinesfalls so einfach hinschmeißen, nicht? Weil absolut daher diese Art von Bestimmung. Wir werden das dann später noch in der Kritik von Kant her sehen, dass es so nicht zu halten ist. Aber für Descartes heißt das, wir haben in uns als endlichen Wesen eine Vorstellung, die uns selbst vollkommen übersteigt. Ja? Wir sind endlich, sind unvollkommen und haben den Begriff oder die Vorstellung eines Wesens, das absolut ist, und das schlechthin vollkommen ist. Das kann nicht aus uns selbst stammen. Ja? Diese Idee können wir nicht aus unserer Endlichkeit gewonnen haben. Und auch nicht aus irgendwelchen endlichen Inhalten unseres Bewusstseins. Sondern wenn wir sie in uns haben, meinte Descartes, dann muss es diesen Gott geben, der uns diese Idee von sich selber eingegeben hat. Ja? Also das Bewusstsein dieses absoluten Wesens in uns ist Garantie dafür, dass es dieses absolute Wesen wirklich gibt. Ja? Wir sind nicht nur endlich, sondern indem wir die Absolutheit wissen, müssen wir einen Bezug zur Absolutheit haben, die über uns hinausgeht. Man könnte das dann auch in Wirklichkeit ganz anders argumentieren, aber jetzt bei Descartes nimmt es diesen Weg. Und jetzt sind wir also über unser eigenes beschränktes Sein hinausgekommen zu einem anderen Sein, das uns weit übersteigt, das außer uns ist, das unser eigentlicher Grund ist, ne? Und nicht nur unser Grund, sondern Grund von allem. Der Schöpfergott, der hier noch vorausgesetzt wird. Und von diesem Gott können wir uns natürlich nicht denken, dass er irgendeine Schwäche hat, ne? Oder dass er irgendeine Bosheit hat. Und daher meint Descartes, ist es auch vollkommen sicher, dass er uns nicht betrügt. Ja? Und das ist jetzt die eigentliche Widerlegung des Genius Malignus. Ja? Wir sind über uns hinausgestiegen, wir haben uns immer schon als Geschöpfe gesehen, aber eben deshalb konnten wir uns hypothetisch einen Genius Malignus, einen betrügenden Gott voraussetzen, und jetzt haben wir durch Argumente erreicht, dass dieser Gott schlechthin vollkommen sein muss und uns daher nicht betrügen wird. Ja? Der erlöst uns jetzt vom Genius Malignus. Und der erlöst uns auch von diesen Einschränkungen, die wir wegen des Genius Malignus dauernd befürchtet haben. Dass sich also irgendwelche Wahrheiten, an die wir uns nur mehr erinnern können, wo wir die Gründe nicht mehr genau parat haben, dass sich die einfach verändern und nicht mehr verlässlich sind. Denn dieser Gott betrügt uns nicht, wir können uns auf alles verlassen, was wir früher mal klar und deutlich eingesehen haben, und daher können wir von hier aus dann diese ganze Kette der Ableitungen, diese ganze komplexe Systematik der Wissenschaft vorantreiben. Und schließlich ist die Wahrhaftigkeit Gottes auch noch dazu gut, dass wir uns gewiss sein können, das, was uns die Sinnesempfindungen geben, stammt wirklich von äußeren Dingen. Ja? Denn vorher wussten wir ja nicht, sind wir nur geträumt, ist das nur unsere Einbildung. Aber jetzt, wenn Gott uns nicht betrügt, dann wird nicht er uns solche Sinnesdinge eingeben und in Wirklichkeit sind es gar nicht vorhanden, sondern dann wird es die Dinge wirklich außer uns abgeben. Natürlich ist die sinnliche Erkenntnis nach wie vor nur verworren, begrenzt, also irgendwie diffus und nicht wirklich wahre Erkenntnis. Das bleibt bei Descartes so bestehen. Aber wir können sie auf mathematische Weise dann in ihrem Wesen erkennen, weil wir jetzt wissen, dass es solche äußeren Dinge gibt. Es sind also dann zwei Arten von Substanzen übrig, nämlich die res cogitantes, die denkenden Dinge, und die res extense, oder auch res extensa, weil alles in dem einen Raum ausgedehnt vorhanden ist bei Descartes. Diese beiden Arten von Substanzen, von endlichen Substanzen gibt es, und darüber hinaus eben die göttliche Substanz, die alles geschaffen hat und deren Willkür es auch zu verdanken ist, dass wir als denkende Wesen mit einem Körper verbunden sind. Also die Verbindung ist einfach nur ein Willkürakt Gottes. Warum er es gemacht hat, können wir nicht wissen. Sicher hat er es gut gemeint, aber es ist einfach Faktum. Ja, bitte.
Wie ist denn das, hat der Descartes jetzt die Mathematik und die Logik auch mit Gott bezogen, oder hat er die schon als von Menschen künstlich erdacht angesehen?
Naja, es ist prinzipiell von Gott gesetzt. Alle Zusammenhänge sind von Gott gesetzt und hätten auch anders sein können. Ja? Nur wenn Gott sie einmal so und so gesetzt hat, dann bleibt er auch dabei, weil er kein betrügender Gott ist. Ja? Er ist beständig, und was er mal gesetzt hat, das bleibt. Und deswegen können die Menschen sich darauf verlassen.
Das heißt, er hat die Axiome und die Deduktionsregeln aus den Axiomen von Gott gegeben.
Ja, das gehört mit zu den ewigen Wahrheiten, die Gott in uns verpflanzt hat. Das ist so ein Sammelsurium von eingeborenen Ideen und eingeborenen Zusammenhängen und Relationen. Ja, ja. Stammt alles von Gott letztlich. Ja. Also von hier aus versucht Descartes nun, ein umfassendes System der Philosophie aufzubauen, und zwar einschließlich Naturwissenschaft, Humanwissenschaft, Gesellschaftswissenschaft, wo er nicht alles wirklich durchgeführt hat, aber es war seine Absicht. Und er vergleicht die Philosophie insgesamt mit einem Baum, dessen Wurzeln die Metaphysik darstellt. Also das ist der Grund, auf dem der ganze Baum steht, oder wodurch es festgehalten wird. Der Stamm ist dann die Physik und die Äste sind Medizin, Mechanik, also die angewandte Physik, dann durchgeführte, und Ethik. Das ist sein Bild dieser Gesamtheit der Wissenschaften.
Ich habe das mit dem Seelenbegriff, also mit dem Sein, nicht ganz verstanden. Wenn wir jetzt doch, also wenn alles endlich ist, wenn die Menschen endlich sind, was ist dann mit der Seele? Also die ist doch unendlich, oder?
Nein, die Seele ist nur unsterblich. Sie ist geistig. Ja? Und die Seele ist genau...
Ja, sie ist nicht endlich. Unterscheidet das so zwischen Leib und
Seele? Nein, sie ist schon endlich. Ich habe eigentlich die ganze Zeit auch in der Diskussion mit dem Kollegen gesagt, die Seele ist endlich. Sie ist endlich, schon bevor wir den Gottesbeweis angesetzt haben bei Descartes, endlich, weil sie zweifelt, endlich, weil sie nur einen beschränkten Bereich des Geistigen überblicken kann auf einmal, endlich, weil sie sich nicht alle Vollkommenheiten gegeben hat und so weiter.
Die Seele endet auch.
Nein, endlich heißt nicht, dass sie zu Ende geht. Das war vorher die Diskussion, glaube ich. Sondern endlich heißt nur, dass sie nicht alles in sich umfasst. Dass sie Grenzen hat. Ja? Aber es kann auch das Begrenzte ewig sein. Ja? Also ewig dauern in Zukunft. Es ist zwar jetzt nach der dekartischen Auffassung einmal geschaffen, aber wenn es einmal geschaffen ist, dann stirbt es nicht mehr. Ne? Dann ist es, weil es mit deinem Körper nicht wesentlich verbunden ist, sondern nur willkürlich durch Gott, weil es rein geistig ist, ne? Geht es auch nicht zugrunde. Kann nicht zerstört werden. Ne? Also endlich, in dem Wort endlich steckt drin ein Ende, aber das muss nicht zeitlich sein. Ne? Kann auch räumlich sein oder es kann eine geistige Beschränktheit sein. Wir können nicht alles auf einmal umfassen, alle Gründe auf einmal überprüfen und alle Zusammenhänge einsehen. Ne? Da sind wir beschränkt.
Okay, ja. Mit der Seele, das Problem ist ja, die Seele ist nicht als Gegenstand zu betrachten.
Ja, ja.
Daher diese Dimension, die man ihr zeitlich gibt,
ja, ja.
Ist somit nicht Gegenstand.
Ja, ja.
Trotzdem. Die man gerade nicht gibt, möglicherweise,
ja, dann wäre sie eine Res extensa, eine ausgedehnte Sache, und das ist sie aber nicht. Ne? Von Descartes ganz exakt unterschieden. Ne? Sie ist eben ein geistiges Wesen, das nicht durch Ausdehnung bestimmt werden kann. Ne? Aber Zeit wäre in den Gedankengängen schon auch verbunden. Ne? Also die Zeit ist etwas, was man auch aufs Denken anwenden kann. Das ist ja deswegen nicht räumlich.
Deswegen wäre, aber damit wäre es schon gesterblich.
Nein, nein, muss nicht sein. Sondern nur der Gedankenprozess, also man könnte auch sagen, sie dauert ewig. Ne? Das ist zwar ein bisschen ein eingeschränkter Begriff von Ewigkeit, wenn eine unendliche Zeit ist, ne? Aber für die Seele, die einmal geschaffen ist, ist dieser Aspekt schon mit dabei. Ne? Aber wir bewegen uns hier ohnehin auf sehr schwankenden Boden. Ne? Ich stelle ja nur Descartes dar, und will mich deswegen nicht mit ihm identifizieren, wohlgemerkt. Ja? Sondern ich verschiebe die genauere Auseinandersetzung nur auf später. Ja? Vor allem anhand von Kant, um Kant schon einzuführen und zu zeigen, wie er dann Stellung nimmt zu dieser Position. Auf jeden Fall haben wir es hier mit einem totalen Idealismus oder eben mit dem neuzeitlich-metaphysischen Rationalismus zu tun. Ja? Ganz deutlich deshalb, weil alles in einem geistigen Wesen begründet ist. Ja? Weil das Wesentliche des Endlichen genauso das Geistige ist, die Seele, die mathematischen Erkenntnisse, die nur durch Denken erfasst werden kann, die wesentlichen Bestimmungen der Dinge sind formal geistig. Ne? Also ein Rationalismus. Ich gehe jetzt ganz kurz zu Locke und Dacke über, aber nur so als Zwischenstück, um mich dann etwas ausführlicher mit Hume auseinanderzusetzen, bei dem schon sehr viel kantische Motive anklingen, manchmal auch in einer seltsamen Verkleidung. Also wir haben gesehen, Descartes begründet die Wissenschaft auf diese Weise. Und dagegen erhebt nun Locke Einspruch. John Locke 1632 bis 1704, also Descartes ist 1650 gestorben, wir haben sich in der Lebenszeit noch ein bisschen überschnitten. In seinem Essay Concerning Human Understanding, also Versuch über den menschlichen Verstand von 1790, erhebt er Bedenken vor allem, das ist sein Ansatz, gegen die eingeborenen oder angeborenen Ideen. ja, die in diesem geistigen Wesen angeblich immer schon da sind. Ja. In diesem rein geistigen, wohlgemerkt von Descartes aus, der sich dazu versteigt zu sagen, wenn wir keine Körper hätten, würden wir noch viel besser erkennen. Ja. Also eben, weil wir unserem Wesen nach rein geistig sind. Und da meint Locke dagegen, diese angeborenen Ideen können wohl nicht wirklich vorhanden sein, denn sonst müssten sie ja auch von jedem Menschen jederzeit bewusst gemacht werden können. Ja? Wenn sie mit jedem Menschen, mit jeder Menschenseele angeboren sind, wenn Gott sie jedem Menschen gibt, dann müssten wir auch jederzeit wissen können drüber. Ja? Nicht aktuell, aber wenn man dann gefragt wird, müssten wir es sagen können, müssten wir es äußern können. Und es gibt aber ganz offensichtlich sehr viele Menschen, also jedenfalls genügend, um das zu widerlegen, die zwar auf der einen Seite Verstand haben, ja, die denken können, also insofern eine Seele haben, die aber andererseits nichts über die logischen und mathematischen Grundwahrheiten wissen. Ja. Also auch dann die anderen Kulturen außerhalb von Europa, die hier schon sehr wichtig geworden sind zu dieser Zeit und von denen man schon einiges wusste, denen traut man das ohnehin nicht zu, ne? Dass die rational, mathematisch, logisch denken können. Ne? Und die haben offensichtlich keine Ahnung davon und auch der Begriff von Gott ist ihnen höchstwahrscheinlich oder meistens völlig unbekannt. Ne? Und das sind ja die wesentlichen ewigen Wahrheiten, die bei Descartes in der Seele vorhanden sein müssten. Ne? Und das sagt Locke, die sind aber nicht vorhanden. Ja? Also kann es nicht stimmen. Und auch so die theoretischen und praktischen Grundsätze, nach denen sich die Menschen orientieren, ne, die sind nicht unbestritten, sind nicht ein für alle Mal da und von Gott gesetzt. Und daher leugnet Locke schlichtweg diese angeborene Idee. Ne? Es gibt keine angeborene Idee. Aber woran er festhält, trotzdem, das ist die Seele des Menschen selber oder der Verstand, dieses Geistige, das wir haben. Das ist sehr wohl da, nur ohne Inhalt. Es hat nicht einen vorweg schon von Gott gegebenen Inhalt, sondern es ist vollkommen leer. Das Bewusstsein des Menschen, diese Verstandesgrundlage ist leer und er vergleicht sie gleich mit einem unmöblierten Kabinett, nicht? Oder mit einem unbeschriebenen Blatt Papier oder einer Tabula Rasa, nicht? Einer leeren Tafel. Also wie man sieht, sogleich eine Art gegenständlicher Leere. Es ist ein Gegenstand, aber es ist nichts drinnen. Ein Behälter, wo nichts eingefüllt ist. Und diese Leere, diese Inhaltslosigkeit muss überwunden werden und kann überwunden werden, allein durch die Erfahrung. Also wenn nicht vorweg Gott das schon in uns eingepflanzt hat, dann können wir diese ganze Thematik abschieben und sagen, die Inhalte kommen ins Bewusstsein von den Gegenständen außer uns. Und zwar über die Sinnlichkeit. Nur so ist Erkenntnis grundgelegt. Und das ist die eigentliche Erkenntnisart, die Erfahrung. Und nicht das Geistige, nicht das Denken. Ja? Sie sehen, es ist eine völlige Gegenposition diesbezüglich zu Descartes. Zum Rationalismus die Gegenposition eines Empirismus. Erkenntnis beruht auf Erfahrung. Und allenfalls kann die Vernunft dann über diese Erfahrung noch Schlüsse, erweiternde Schlüsse ansetzen, aber prinzipiell müssen wir mal bei der Erfahrung beginnen und alles beruht auf diesem Erfahrungstatsachen. Und weil Erfahrung die eigentliche Art von Erkenntnis ist, darum scheut sich Locke auch nicht, die Entstehung von Erfahrung, also den Erkenntnisprozess selber, quasi empirisch darzustellen. Ja? Als wäre es ein Vorgang in der Erfahrung, als wäre es sowas wie die Möblierung eines Zimmers eben, oder das Beschriften eines Blatt Papiers, wo man zusehen kann, jetzt ist der Behälter da und jetzt wird etwas hineingefüllt. Und in diesem Sinn versteht er das dann auch, dass die materiellen Substanzen außer uns mit ihren Eigenschaften auf unsere Sinnlichkeit wirken und von der Sinnlichkeit gehen diese Materialien, der Stoff, der Inhalt dann einfach in unseren Geist über und werden dort verarbeitet. Wir haben also diese beiden Pole, auf der einen Seite die körperlichen Substanzen, von denen die Eigenschaften ausgehen, die Inhalte ausgehen, und auf der anderen Seite die geistigen Substanzen, die diese Inhalte in sich irgendwie umbilden, umformen. Und dazwischen, also der Berührungspunkt, sind die ersten Empfindungen, die wir haben, nur die Sinnlichkeit. Ne? Das sind einfache Ideen, sagt Locke, über die Sinnesorgane aufgefasst. Und in unserem Geist wird es dann verarbeitet zu irgendwelchen komplexeren Ideen, zu allgemeinen Begriffen auch und zu Relationsideen. Ne? Das alles wird in der geistigen Substanz erst hergestellt. Dann haben wir überhaupt Begriffe, da sind wir sprachfähig durch diese Verarbeitung und die Vernunft kann dann allenfalls noch Schlüsse daraus ziehen. Also die Menschen verfügen einerseits über eine äußere Erfahrung von den körperlichen Dingen, das nennt er Sensation, also von sinnliche Beeinflussung, und andererseits eine innere Erfahrung von den Operationen des Geistes selber, was der da so tut mit dem Stoff, der da reingekommen ist. Das wäre dann die Reflection, also eine Art von Reflexion, aber gemeint im Sinne einer inneren Wahrnehmung. Wir schauen nach außen, da nehmen wir die äußeren Dinge wahr und dann schauen wir nach innen und dann nehmen wir die inneren Operationen und deren Ergebnisse wahr. Und mit diesem Modell ist zugleich verbunden eine deutliche Einschränkung der menschlichen Fähigkeiten. Das zeichnet sich von da aus ab. Locke gesteht nämlich sofort zu, dass wir von den körperlichen Substanzen und ebenso von den geistigen Substanzen selbst keine Erkenntnis haben. Die sind schon vorausgesetzt. Die sind sowas, wo die Vernunft eben Schlüsse drauf zieht, aus dem, was wir in uns erleben, aus den Empfindungen, die wir haben, schließt sie eben darauf, dass uns die von körperlichen Substanzen gegeben sind und dass wir selbst eine geistige Substanz sind, die das verarbeitet. Also erfassen können wir diese Substanzen nicht, wir können sie nicht erkennen, die Erfahrung reicht dazu nicht aus. Die Erfahrung kann nicht hinter die Inhalte zurückgehen, sondern kann höchstens schließen, dass diese Inhalte von solchen Substanzen gekommen sind. Sie kann immer nur die Akzidenzen, die Eigenschaften und gewisse Tätigkeiten beobachten und aufnehmen. Aber was dahinter steht, entzieht sich uns. Und außerdem hat er sofort das Problem, dass das, was der Verstand jetzt aus den gegebenen Empfindungen macht, das Nominalwesen, wie er es nennt, also die allgemeinen Begriffe, die er sich hier bildet, dass die nie dem wirklich allgemeinen Wesen der Dinge entsprechen. Der Dinge, die es die Empfindungen gegeben haben. Also die gewisse Eigenschaften haben und die uns dann beeinflussen. Aber was jetzt wirklich das Wesen dieser Dinge ist, das können wir nicht sagen. Wir machen uns nur selber aus dem gegebenen Stoff irgendwelche willkürlichen Allgemeinbegriffe. Aber das muss einander nicht, das kann überhaupt nicht entsprechen. Das ist ja nicht vergleichbar. Wir kommen an die Substanz selber gar nicht heran. Also prinzipiell eingeschränkte Erkenntnis. Die einzige geistige Wahrheit ist dann, dass wir uns nur in Relationen zwischen Vorstellungen bewegen. Also logische Relationen erfassen. Das bezieht sich nur auf die Vorstellungen in uns. Und das ist nur ein formaler Zusammenhang. Den lässt er dann auch als Wahrheit gelten. Aber über die Dinge, was eigentlich interessant wäre, schon gar von einer Wissenschaft her, die ja eingreifen will in die Gegenstände, über die Dinge kann man nichts Sicheres sagen. Das bleibt uns immer verborgen. Und noch eine Schwierigkeit tritt auf bei Locke, nämlich schon in Bezug auf die allgemeinen Begriffe in sich, die wir uns machen. Denn diese allgemeinen Begriffe werden ja von uns selber im Sinne einer Wahrnehmung erfasst. Also in uns, wir nehmen das wahr, das Ergebnis der geistigen Tätigkeit. Und die Wahrnehmung erfasst ja immer nur konkret das Einzelne, das faktisch vorliegt. Wenn wir unsere Selbstwahrnehmung so denken, dann entsteht sofort ein Problem in dem Fall, wo wir einen allgemeinen Begriff jetzt als einzelnen Gegenstand wahrnehmen wollen. Es ist ein Allgemeinbegriff, der schließt alle Einzelheiten, also alle Gegenstände, die unter ihm subsumierbar sind, ein. Der Locke nimmt den Begriff des Dreiecks. Als Allgemeinbegriff muss es für alle Dreiecke gelten. Aber jetzt ist es in uns zugleich ein Einzelbegriff. Dann müsste es eigentlich jetzt auch in ganz bestimmter Weise festgelegt werden. Es müsste also entweder rechtwinklig sein oder schiefwinklig. Es müsste entweder gleichseitig sein oder ungleichseitig und so weiter. Als Einzelnes müsste es ganz bestimmte Eigenschaften haben, als Allgemeines müsste es alle Eigenschaften in sich einschließen. Als Allgemeines müsste es zugleich rechtwinklig und schiefwinklig sein, zum Beispiel. Und da sieht Locke jetzt überhaupt nur eine prinzipielle Schwäche unseres Geistes. Wir sind einfach nicht imstande, konsequente, widerspruchsfreie Allgemeinbegriffe zu fassen. Das ist eine angeborene Schwäche, wir können also quasi nichts dafür, wir müssen uns damit abfinden, dass es so ist. Das heißt, Locke kommt in verschiedenen Aspekten in die Richtung eines ganz deutlichen Skeptizismus. Das und das können wir nicht wissen, die Erkenntnis ist eingeschränkt. Und das wirft ihm dann der nächste, den ich noch erwähnen will, George Berkeley vor. Ich schreibe ihn vielleicht auch, weil er uns auch den Locke noch aufgeschrieben hat. Der schreibt sich wie die Locke, ne? Das ist so einfach. Und der Berkeley. George Berkeley schreibt sich so. 1685 bis 1753, also immer noch in der Fortsetzung dieser Zeit, die wir begonnen haben zu besprechen. Und Berkeley fasst nun, ich gehe nur ganz kurz auf den Berkeley ein, er fasst nun diesen Skeptizismus von Locke auf, in christlicher Sicht, er fasst ihn auf als Vorwurf gegenüber Gott. Denn Gott hätte uns einerseits das Verlangen nach Wissen gegeben und andererseits hätte er uns die Mittel vorenthalten. Wir wollen alles Mögliche wissen, wir suchen die Wahrheit, aber wir können sie nicht finden. Das ist für Berkeley der Vorwurf, den Locke mit seinem Skeptizismus eigentlich an Gott richtet. Und daher versucht er, diesen Skeptizismus zu überwinden. Obwohl er Empirist bleiben will. Er ist Empirist und trotzdem soll es keine solche Skepsis geben. Das heißt, wir müssten eigentlich alles Wesentliche erkennen können. Und er tut das, ich fasse mich recht kurz, er tut das, indem er mal genau diese unerkennbaren körperlichen Substanzen wegstreicht. Die gibt es gar nicht. Es gibt nicht etwas außerhalb, was wir durch Erfahrung überhaupt nicht erfassen können, was bloß unbestimmt ist und negativ, was mit dem, was wir im Bewusstsein haben, da also nichts zu tun haben kann. Weil im Bewusstsein haben wir immer noch ganz konkrete Inhalte. Also diese Materie ist ein Unding. Die streichen wir weg und wenn wir sie nicht kennen, ist es kein Nachteil für uns, sondern dann haben wir das etwas weggestrichen, was ohnehin überflüssig ist. Das Sein dessen, was wir inhaltlich vorfinden, auch der Gegenstände, alles Wahrgenommenen, ist das Wahrgenommenwerden. Das Aufgefasstwerden im Geist. Das Perzipiertwerden. Esse est percipi. Und Berkeley macht aber noch den Unterschied, ob etwas von uns wahrgenommen wird, in unserem Geist vorhanden ist, oder ob es von Gott wahrgenommen wird. Da haben wir noch den Unterschied zwischen unseren bloßen Einbildungen und den realen Dingen. Das bringt er auch noch hier unter. Also das ist das eine, er streicht einmal die körperlichen Dinge und insofern geht er in einen Idealismus zurück. Also es gibt nur Geistiges und dieses Geistige besteht einerseits aus Inhalten, das sind die Ideen, alle solche Inhalte werden auch schon von Locke als Ideen bezeichnet, und den Geist selber, der diese Ideen hat und weiß. Es gibt nur diese beiden Seiten. Und das reicht dann auch aus. Und außerdem verwirft er natürlich die in sich widersprüchlichen allgemeinen Ideen. Hat sich ja herausgestellt von Locke her, dass die uns in große Probleme hineinführen, die lassen wir lieber weg. Die beschränken nur unsere Einsicht. Es gibt nach Berkeley nur anschauliche einzelne Ideen. Ja? Also nur das, was wir über die Sinnesorgane und dann in deren Verbindung dieser Empfindungen erfassen können, die in sich abgerundeten wahrnehmbaren Gegenstände, nicht? Und entsprechend die Vorstellungen, da müssen wir alles immer auf sowas zurückführen, nur das gibt es wirklich. Aber allgemeine Ideen gibt es keine, gibt es überhaupt nicht. Das ist wirklich eine etwas seltsame Position, wenn man so allgemeinerweise über die gesamte Erkenntnis spricht. Und der muss ja auch ohnehin wieder hinterrücks solche Beziehungen einführen zwischen den einzelnen Wahrnehmungen, indem er sagt, das eine ist Zeichen für viele andere, ne? Dann hat er ja doch wieder die Allgemeinheit, den Verweis auf vieles, die Beziehung zwischen den Dingen, die aus Relation herausgenommen wird, das hat er alles wieder eingeführt. Aber prinzipiell meint er, eine Idee ist nur dann wahr und wirklich, wenn sie einzeln und anschaulich ist. Ne? Das ist ein Wahrheitskriterium für Ideen. Und das Einzige, was er hier als Ausnahme gelten lässt, ist der Geist selbst. Die Ideen sind ja das, was der Geist weiß, was er perzipiert, was er in sich hat, was er aufnimmt. Aber der Geist selber ist keine Idee. Der ist nicht der konkrete Inhalt, sondern er ist das, was die Inhalte weiß. Und deswegen kann es von diesem Geist prinzipiell überhaupt keine Idee geben, sondern nur einen Begriff. Unterscheidet also zwei Arten von Bewusstsein. Das eine ist Begriff, ne, von etwas, was nie in bestimmter Weise als einzeln abgegrenzter Inhalt vorliegen kann. Und das andere sind eben diese Inhalte selber. Er reißt hier auch zwischen den beiden Seiten eine völlig starre Differenz auf, eine völlig unvermittelte Differenz auf. Ne, er meint sogar, auch wenn beides ist, der Geist und die Ideen, gibt es doch keinerlei Gemeinsamkeit zwischen beiden. Die schließen sich völlig aus. Das eine ist das Gewusste, das Passive, das andere ist das Wissende, das Aktive. Die stehen sich vollkommen unvermittelt gegenüber. Also, Sie sehen, Buckley gegenüber Locke schon etwas eingeschränkt in dem Umfang dessen, was wirklich ist. Die körperlichen Dinge fallen weg, es ist nur mehr der Geist wirklich und seine Inhalte. Ja? Der Geist selber aber kein Inhalt. Und wenn wir jetzt weitergehen zu Hume, ich kann mal den ersten Schritt hier noch machen, es geht sich gerade noch ein bisschen aus. David Hume. Hume, ja. 1711 bis 76, ist also dann schon 18. Jahrhundert. David Hume versucht jetzt noch konsequenter empiristisch zu sein. Ja? Er sieht sich so quasi als Vollender seiner Vorgänger im Empirismus. Er versucht eben überhaupt in der Erklärung der menschlichen Erkenntnis alles wegzulassen, was nicht mit der Erfahrung zu erfassen ist. Ja? Und das heißt natürlich auch den Geist. Während Buckley jetzt bloß die Materie gestrichen hat, das Körperliche, die körperlichen Substanzen, versucht Hume auch noch den Geist, der auch eine nicht-empirische Substanz wäre, ne, der der Erfahrung auch entzogen und vorausgesetzt ist, auch den noch wegzulassen. Sondern es soll nur das bleiben, was sich wirklich in der Erfahrung erfassen lässt. Ne. Also beide Wesenheiten, die bei Locke noch die Eckpfeiler des ganzen Geschehens ausmachen, ja, zwischen der körperlichen Substanz und der geistigen Substanz, spielt sich die Erfahrung ab, ja, sind jetzt bei Hume beide Substanzen weggestrichen. Ja, der versucht zumindest, sie wegzukriegen. Wir sollen uns also überhaupt nicht auf diese Ursachen beziehen, sondern überhaupt nur bei den Wirkungen ansetzen und bei denen bleiben. Nicht? Also was da eben in unserem Bewusstsein vorhanden ist, diese Auswirkungen, das sollen wir untersuchen und von dort her sollen wir unsere Schlüsse ziehen. Aber die Ursachen, die dahinter stehen, die sich der Erfahrung entziehen, die sollen wir beiseite lassen. Ne? Nach denen sollen wir überhaupt nicht suchen. Das ist am Anfang seiner Schrift Traktat über die menschliche Natur. Und daher beginnt Hume selber seine Untersuchung des menschlichen Verstandes und der menschlichen Erkenntnis bei den einfachsten und ursprünglichsten Bewusstseinsinhalten. Ja? Nämlich bei den Eindrücken. Auch wieder so ähnlich wie Locke, das ist also nichts wirklich Neues, das hat Locke schon gemacht, dass man dort beginnen, also dass man diese Eindrücke als Grundlage der Erkenntnis auffassen muss. Und auch Buckley mit seinem Gebot, dass die eigentlichen Ideen einzeln und anschaulich sein müssen. Ne? Also das ist die Grundlage. Bei diesen Eindrücken oder Impressions müssen wir ansetzen. Und die gewinnen wir aus der Sinneswahrnehmung und aus der Selbstwahrnehmung. Ne? So ähnlich wie bei Locke auch. Auch das ist nichts Neues. Und über diese Eindrücke hinaus gibt es aber für Hume sofort noch was anderes, nämlich die Abbilder dieser Eindrücke in unserem Gedächtnis und in unserer Einbildungskraft. Ja? Also die Vorstellungen oder Ideas. Die Impressions sind die Eindrücke, das Ursprüngliche, ne? Und von denen gewinnen wir Abbilder, wenn wir uns nur zurückerinnern an den ursprünglichen Eindruck. Und obwohl Jung immer wieder vom Geist spricht und auch von Seele spricht und von deren Tätigkeiten wie Wahrnehmen oder Einbilden oder Denken oder Wollen, ne, will er damit überhaupt keine Einsicht über irgendeine immaterielle Substanz behaupten. Ne? Zumal es ja von einem streng empiristischen Anspruch her diese geistige Substanz gar nicht geben dürfte. Ne? Ich lese Ihnen da noch ein Zitat aus dieser umfangreichen ersten Schrift von 1739-40 vor, und zwar ist das Buch 1, vierter Abschnitt, oder ist das Abschnitt, vierter Teil, sechster Abschnitt. In meiner Ausgabe ist es auf Seite 327. Damit Sie mal sehen, wie seltsam die Ausgangsposition bei Ihnen eigentlich ist. Er sagt hier, der Geist ist eine Art Theater, auf dem verschiedene Perzeptionen, das heißt Bewusstseinsinhalte, nacheinander auftreten, kommen und gehen und sich in unendlicher Mannigfaltigkeit der Stellungen und Arten der Anordnung untereinander mengen. Es findet sich in ihm in Wahrheit weder in einem einzelnen Zeitpunkt Einfachheit, noch in verschiedenen Zeitpunkten Identität. Also Einfachheit, dass etwas wirklich ein Ganzes ist, es selbst ist, ne, und in der Zeit auch es selbst bleibt, das findet sich nicht, sondern alles ist dauernd in Bewegung und Veränderung. So sehr wir auch von Natur geneigt sein mögen, uns eine solche Einfachheit und Identität einzubilden. Ne, das sind im Traktat hier bei Jung eigentlich dann immer nur Fiktionen der Einbildungskraft, wenn wir so etwas denken. Dass es bleibende Gegenstände gibt, dass es überhaupt eine Außenwelt gibt und nicht nur Perzeptionen. Das sind Fiktionen der Einbildungskraft. Der Vergleich mit dem Theater darf uns freilich nicht irreführen. Die einander folgenden Perzeptionen sind allein das, was den Geist ausmacht. Während wir ganz und gar nichts von einem Schauplatz wissen, auf dem sich jene Szenen abspielen oder von einem Material, aus dem dieser Schauplatz gezimmert wäre. Also hier haben Sie es ganz extrem formuliert, es gibt nur die Bewusstseinsinhalte, aber es gibt kein Bewusstsein. Die Inhalte für sich allein sind der Ausgangspunkt, von ihnen her sollten wir dann die Untersuchung über unsere Erkenntnis beginnen und von ihnen aus weiterschließen. Aber Bewusstsein als solches ist kein empirischer Gegenstand. Das kann es also nicht geben. Jedenfalls aus dieser Sichtweise nicht. Das ist ein bisschen eine seltsame, sicherlich nicht durchhaltbare Position, aber das ist die Ausgangsposition, wie wir dann sehen, wohin sich Jung von da aus entwickelt. Das bringe ich Ihnen dann nächstes Mal. Danke.